Hallo und herzlich willkommen bei What's Chippening, dem Podcast, der einmal wöchentlich Halbleiter-News erklärt und einordnet. Ihr hört Folge 77 und das sind unsere Themen. Infineon eröffnet die Smart Power Fab in Dresden. Südkorea kündigt Mega-Investitionen in neue Speicherfabriken an. IBM stellt 0,7-Nanometer-Chip-Technologie vor. Und außerdem in dieser Folge, Deutschland reicht 14 IPCEI-Projekte bei der EU-Kommission ein. Milliarden-Startup Edge verlässt den Stealth-Modus. Kurz-Review Park-Silica-Gipfel und ein Blick auf die nächste Woche. Mein Name ist Julia Nitschner und gemeinsam mit Frank Bösberg spreche ich wie immer über die wichtigsten Halbleiter-News der Woche, damit ihr nicht nur bestens informiert ins Wochenende, sondern vor allem auch in die neue Woche startet. Bleibt also dran, es lohnt sich. Hello again.
Na, hallo Julia.
So, es ist der 2. Juli, es ist genau 18.08 Uhr zum Zeitpunkt unserer Aufnahme und das war ein spannender Tag. Was ist dein Wort der Woche oder vielleicht auch des Tages, wer weiß.
Mein Wort der Woche ist stapeln, weil sich nicht nur die Ereignisse gestapelt haben, sondern auch die Milliarden, wie wir dann noch in der Meldung hören werden. Aber ja, stapeln. Was ist dein Wort?
Mein Wort ist fabulous, weil ich das schon, ich gehöre ja noch in die Generation Sex and the City. Also ist eine Weile her, da war das schon mein Lieblingswort. Und heute passt es super, weil wir eine sehr fabulous Eröffnung von der Infineon Smart Power Fab miterlebt haben. Und weil natürlich Fab in fabulous auch drin steckt. Fab steckt übrigens auch in Fable 5, was ja jetzt wieder verfügbar ist. Also
richtig.
Ich fand, das passt gut.
Na gut.
Ja. Und damit kommen wir doch gleich mal zu dieser Eröffnung. Wir waren ja tatsächlich beide live dabei, also für euch gestern, für uns heute. Infineon hat in Dresden offiziell die Smart Power Fab eröffnet. Über 400 Menschen waren eingeladen. Es gab Reden von Jochen Hanebeck, dem Vorstandsvorsitzenden von Infineon, von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, vom Digitalisierungsminister Carsten Wildberger und auch der Kanzler war aus Berlin zugeschaltet. Wie schon beim Spatenstich kamen auch Kinder von Beschäftigten zu Wort. Ein Azubi war mit dabei, eine langjährige Mitarbeiterin. Und bevor wir zu den Inhalten kommen, wir waren ja wie gesagt beide da. Was war denn dein Eindruck von der Feier? Mit welcher Stimmung bist du da heute weggegangen?
Na, mit einer ausgezeichneten natürlich. Also es war wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Veranstaltung. Wetter hat natürlich auch gepasst. Sonne scheint hell über Infineon und Silicon Saxony, wörtlich und bildlich. Ja, ansonsten, es war eine, fand ich, sehr gute Balance zwischen Reden, also ne, Festreden, was man braucht, Programm und der Networking-Time. Denn es waren, ja, was waren das, ungefähr 400 oder sowas? Genau haben wir nicht gezählt, aber schon relativ viele Leute, hochkarätische Präsenz, national, international. Also ich hätte dort auch locker 8 Stunden zubringen können, mich mit den verschiedenen Leuten unterhalten. War wirklich, wirklich, wirklich super. Wie fandst du es?
Ja, genau so. Also ich fand auch den Vernetzungsteil super, weil tatsächlich sehr, sehr viele spannende, interessante Leute mit dabei waren. Und ja, es waren knapp über 400. Und ich fand eben auch, genau wie du, dass die Reden nicht so lang waren. Die waren alle kurz und knackig. Die waren alle sehr, sehr positiv und sehr, sehr anpackend. Es wurden ein paar Themen angesprochen. Zu denen kommen wir ja gleich noch richtigerweise. Aber insgesamt war es auch sehr emotional. Also ich meine, es ist ja eine Gebäudeeröffnung. Also das muss man erstmal hinkriegen, dass das auch wirklich zu einem emotionalen Event wird. Also dass das was auslöst bei denen, die da sind. Und ich finde, das hat man sehr, sehr gut gemacht. Also man hat nochmal diesen Anwenderfokus in den Mittelpunkt gerückt, also dass man auch wirklich gezeigt hat, kam am Anfang so ein eben auch sehr schön gemachtes Video, wo die Halbleiter zukünftig überall eine Rolle spielen. Man hat eben die junge Generation zu Wort kommen lassen. Es wurde, ja, also so eine Eröffnungsgeste jetzt, also man muss sich das so vorstellen, es war dort auf dem Infineon-Gelände so ein Zelt aufgebaut. Da ist man reingegangen, da war also eine riesig große Bühne aufgebaut. Die 400 Leute saßen da und man hatte von dort aus nicht direkten Blick auf die Smart Power Fab. Und du kannst ja jetzt um so ein Gebäude keine große rote Schleife machen, die du dann abziehst oder so. Insofern hat man so eine kleine Eröffnungsgeste gehabt. Man hat also da so ein Modul in das Rednerpult eingeführt und das war dann die Eröffnungszeremonie. Das hätte ich fast verpasst. Ich dachte so, ah, okay, stimmt, jetzt muss ich aufpassen, jetzt wird hier was reingesteckt. Nee, aber ich fand es sehr, sehr schön. Auch, ja.
Genau, aber lass mal zu den Fakten kommen. Hast du die schon erzählt?
Nee, habe ich noch nicht gemacht.
Die wurden alle dort mit genannt. Es gibt ja ein paar paar wichtige Fakten, ein paar von denen kann man aus meiner Sicht gar nicht genug überbetonen.
Ja, genau. Und die waren auch so jetzt nicht ganz neu, aber wir sagen sie trotzdem nochmal, weil sie eben, wie du sagst, einfach wichtig sind. Also 5 Milliarden Euro beträgt das Investitionsvolumen von Infineon insgesamt. Es ist damit die größte Einzelinvestition in der Geschichte von Infineon. Rund 1 Milliarde dieser 5 Milliarden kommt aus Förderung. Und zwar einerseits über den European Chips Act, aber auch über das IPCEI, Mikroelektronik oder MECT, also Mikroelektronik und Communication Technologies, und dazu kommen wir später noch mal kurz. Insgesamt werden zukünftig bis zu 1000 neue direkte Arbeitsplätze bei Vollauslastung geschaffen, und wir wissen jetzt mittlerweile, dass das ungefähr 3000 neue Arbeitsplätze in der regionalen Zulieferindustrie bedeutet. Und ja, entstanden ist jetzt die weltweit größte Fabrik für Leistungshalbleiter sowie Analog Mixed Signal Technologien. Da kommen wir gleich noch dazu. Und das wurde heute auch immer wieder betont, das Ganze ist 3 Monate vor eigentlicher Planung fertiggestellt worden und insgesamt nach nur gut 3 Jahren. Also der Spatenstich war damals im Mai 2023 und jetzt eben die Eröffnung. Also das ist schon eine tolle Bilanz.
Genau, also da auf die 3 Jahre will ich noch mal ganz kurz, weil du hast es angedeutet in der Eröffnungszeremonie, und wir waren ja vor 3 Jahren auch schon dabei, also ich zumindest.
Du, genau.
Bei beiden Zeremonien haben 2 Kinder, die quasi die Kinder von Beschäftigten sind, bei Infineon mitgemacht, ein Junge und ein Mädchen. Und die waren jetzt, ich weiß nicht genau, ich würde schätzen 13 und
9
12
vielleicht.
Oder sowas, ne?
Ja, oder
9 war der. Ja, ich weiß nicht, was. Also die waren vor 3 Jahren, halt 3 Jahre jünger, da 10 und 7 vielleicht oder so, ne? Und wie gesagt, die waren vor 3 Jahren schon dabei und exakt die gleichen jetzt wieder. Das war witzig, und da haben wir ein bisschen gewitzelt, dass man bei so großen, komplexen Vorhaben dieses Setting, die gleichen Kinder wieder auf die Bühne zu stellen, zum Spatenstich und zur Eröffnung, nicht so ohne weiteres machen könnte. Also Stichwort Stuttgart 21, kannst du das nicht machen. Also man kann, das ist mir nochmal wichtig, man kann diese Leistung in 5 Milliarden Invest in nur 3 Jahren, gut 3 Jahren, und das auch noch 3 Monate vor dem ursprünglich geplanten Termin fertigzustellen, das kann man aus meiner Sicht gar nicht hoch genug bewerten.
Genau.
Das ist ja auch alles trotz der Rahmenbedingungen, die hier in Deutschland immer noch herrschen, hat Wildberger auch gesagt. Ist ja nicht wegen der besonders guten Rahmenbedingungen, sondern trotz der Rahmenbedingungen hat man es hingekriegt. Also nochmal Chapeau an alle, die da mitgewirkt haben. Wirklich ganz, ganz, ganz fantastische Leistung.
Genau, das haben alle eigentlich betont. Auch der MP hat es nochmal betont und gesagt, hier hätte Jochen Hanepeck schon ein paar Mal gefragt, ob er nicht auch die Carola-Brücke in Dresden bauen möchte.
Ja, genau.
Ist vielleicht nicht ganz so sein Metier. Aber kommen wir doch mal zum Thema Metier. Also die Chips, die in Dresden gefertigt werden, die steuern ja insgesamt Stromflüsse und Energie. Überall da, wo eben Strom und Energie fließt, wurde auch am Anfang nochmal gezeigt. Also zum Beispiel in Industrieanlagen, in Solaranlagen, aber auch im Automobil, in den KI-Rechenzentren. Und zukünftig werden in dem neuen Modul 2 verschiedene Arten von Chips hergestellt. Welche sind das denn jetzt ganz genau und in welchen Anwendungsbereichen werden sie konkret eingesetzt?
Also prinzipiell sind es Leistungshalbleiter, also die Chips, die Ströme und Spannungen schalten, umwandeln, und zwar möglichst verlustarm auf 300 mm Wafern. Ne? Haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, diese Scheiben, die prozessiert werden, gibt es in verschiedenen Durchmessern, hier also 300 mm. Interesting Side Fact, ein anderes Modul von Infineon war 2001 die weltweit allererste Fabrik weltweit, in der auf 300 mm prozessiert wurde. Damals DRAM-Speicher. Jetzt Leistungselektronik, 300 mm. Und das Besondere ist eben, dass sie 2 unterschiedliche Chiparten auf einer Linie fertigen wollen, also Leistungshalbleiter und analog Mixed Signal ICs, also Integrated Circuits. Infineon selbst nennt das Werk die modernste und flexibelste 300 mm Halbleiterfertigung Europas. Das ist natürlich auch ein bisschen Unternehmensmarketing, aber das stimmt im Kern, das ist das Wichtige. Ansonsten verdoppelt sich die Kapazität am Standort Dresden, also gemessen in Waferstarts pro Monat. Und bei Vollauslastung soll die Fab ein Umsatzpotenzial haben von rund 5 Milliarden Euro pro Jahr, was dann dem Investment entspricht. Wichtig ist, noch nicht voll ausgelastet, also noch nicht das komplette Modul 4, wie es auch genannt wird, ist schon komplett vollgestellt mit Maschinen. Und ja, die Anwendung von den Leistungshalbleitern, haben Sie beim Event auch nochmal gesagt, ist genau die Wachstumsfelder, Elektromobilität, erneuerbare Energien und vor allem eben die Stromversorgung von KI-Rechenzentren. Infineon arbeitet da unter anderem mit Nvidia zusammen, hat eine 800 Volt Gleichstromarchitektur. Denn ohne Energie keine Intelligenz, ist wie bei uns Menschen. Die Rechenleistung, über die alle reden, braucht halt genau diese, manchmal sind es unklamoröse Chips, Leistungshalbleiter steht jetzt nicht überall im Fokus, um überhaupt ins Netz zu gehen, sind aber eben wichtig. Ne?
Ja genau, aber so ganz unklamorös sind sie dann doch nicht, weil du hast jetzt gesagt, ohne Energie keine Intelligenz und andersrum stimmt es aber genauso, ohne Intelligenz keine Energie, denn das ist nämlich das Besondere, dass eben diese Chips intelligent diese Stromflüsse steuern können und das führt dann eben zum Beispiel dazu, dass der Kabelbaum im Auto deutlich in seinem Gewicht verringert werden kann. Oder ich habe mir das auch noch mal mit Bezug auf die KI-Rechenzentren vor Ort erklären lassen. Also es ist ja jetzt so, dass in einem klassischen KI-Rechenzentrum ungefähr 100.000 KI-Prozessoren verbaut sind und jeder davon benötigt ca. 200 Watt elektrische Leistung. Das ist jetzt ungefähr so viel wie ein Dampfbügeleisen, hat allerdings eben nicht bei 230 Volt Spannung wie beim Dampfbügeleisen, sondern bei unter einem Volt. Das heißt also, die Ströme, die da in dem Prozess fließen, haben Werte von 3000 bis 4000 Ampere und die erzeugen in den Leiterbahnen Verluste in der Umwandlung. Und das Ziel eben dieser intelligenten Chips oder Leistungshalbleiter ist es, diese Umwandlung von der Anschlussspannung des Rechenzentrums so energieeffizient wie möglich auf dieses eine Volt umzusetzen. Im letzten Schritt passiert das relativ nah oder so nah wie möglich am Prozessor. Und da wurde eben heute auch schon ein Wafer gezeigt, in dem Leistungschips und intelligente Treiberbausteine enthalten sind und der im neuen Modul zumindest teilprozessiert wurde. Und ja, also dass der Bedarf da einfach riesig ist, das wissen wir. Jetzt hast du aber trotzdem richtigerweise gesagt, dass der Reinraum in dem Modul 4 aktuell noch ziemlich leer ist, obwohl eben die Nachfrage groß ist. Wie schnell wird sich dieser Reinraum denn jetzt füllen lassen? Also wie schnell wird dieses sogenannte Ramp-up funktionieren?
Also schneller als sonst, doppelt so schnell wie sonst, weil die Marktnachfrage so groß ist. Ansonsten Transparenzhinweis, wir waren dort noch nicht drin in dem neuen Reinraum. Also wir waren beide mal, als es noch Baustelle war, da haben wir das gesehen, aber da stand noch gar nichts drin.
Ne? Da war es noch alles andere als rein.
Genau, da war noch gar nichts drin. Und jetzt sind wohl 50 Maschinen ungefähr drin und in der Ausbauspitze sollen es über 1000 sein, hat Produktionsvorstand Alexander Gorski vorab gesagt. Es waren Journalisten schon vor 14 Tagen drin, auch gestern war nochmal eine Journalistengruppe drin mit Reinraumführung. Ja, und wie gesagt, doppelt so schnell wie normalerweise. Ja, das ist eben wichtig, da kann Infineon nach Marktlage dann das bespielen, aber aktuell müssen sie eben sehr schnell hochfahren, weil die Nachfrage da ist. Und ist ja gut. Aktuell sind umsatztechnisch 1,5 Milliarden für 2026 geplant, KI-bezogener Umsatz, und 2,5 Milliarden für 2027. Das sind Unternehmens- bzw. Analystenzahlen, aber die Richtung ist eindeutig, wächst auch noch weiter. Deswegen denke ich schon, nach aktuellem Stand wird das sehr schnell gefüllt sein.
Da fällt mir übrigens gerade noch eine andere Zahl ein, weil du vorhin gesagt hast, 5 Milliarden Umsatz, das ist dann am Ende bei Vollauslastung ein Drittel des Gesamtumsatzes von Infineon, also 15 Milliarden.
Ja, aktuell haben sie 15 Milliarden, genau, wobei dieses Jahr wird es wohl sogar ein bisschen mehr. Ne?
Ja, aber nur um die Bedeutung des Standortes.
Richtig, genau. Gemessen am Gesamtfirmenumsatz ist es ein gigantisches Investment und das hat auch Jochen Hanebeck in seiner Rede nochmal gesagt, das haben sie halt 2023 entschieden. Ne? Da war der KI-Boom noch nicht in dieser Intensität vorherzusehen. Also schon ein mutiges Investment, was sich jetzt auszahlt.
Genau. Und dieser schnellere Ramp-up, also du hast gesagt, doppelt so schnell, der ist auch unter anderem deshalb möglich, weil die Fab einen kompletten digitalen Zwilling hat. Da kann man also Prozesse quasi in digitaler Variante schon mal vortesten, bevor man die dann wirklich implementiert. Und Infineon hat das Konzept der sogenannten One Virtual Fab, also das ist eine Verbindung der Standorte Villach und Dresden und das soll wiederum auch zu einer schnelleren Qualifizierung von Produkten und Prozessen führen.
Genau, Geschwindigkeit hätte auch das Wort der Woche sein können. Anderer Punkt noch.
War es, glaube ich, schon mal.
Ja, gut. Anderer Punkt vom Rande der Eröffnung noch. Der Wirtschaftsminister von Sachsen, Dirk Panther, hat die Gelegenheit genutzt, schnellere Genehmigungsverfahren zu fordern. Der hat so sinngemäß gesagt, wenn Sachsen in gut drei Jahren bauen kann, dann darf Brüssel nicht vorher anderthalb Jahre für die Prüfung brauchen. Kommen wir dann nochmal dazu bei der anderen Meldung zu den IPCIs.
Ja, und da hat er absolut recht. Und er ist in guter Gesellschaft, denn ich habe ja vorhin schon gesagt, so ein paar Themen wurden auch angesprochen im Rahmen der Eröffnung und diese Forderung nach mehr Tempo, insbesondere auch bei ChIPS-Act und IPCEI, das hat nicht nur Jochen Hanebeck auch gefordert, sondern auch Ministerpräsident Kretschmer hat mehr Tempo im internationalen Wettbewerb gefordert. Vor allem, und das ist eben auch ein Teil der Wahrheit, ja, man baut hier aus, aber andere investieren eben auch. Wir kommen ja gleich noch dazu und wachsen deshalb und das teilweise eben auch noch schneller. Und ja, wirklich hat er gesagt, wir müssen den Rücken gerade machen. Also das ist eine tolle Neuigkeit gewesen heute und das war wirklich ein ganz, ganz schönes Event. Aber es ist natürlich noch lange nicht das Ende und da muss noch was kommen.
Ja, laufen ja auch weitere Investments schon hier im Silicon Saxony. Aber kommen wir mal zu anderen Investments, wo uns tatsächlich wieder leicht schwindelig wird wahrscheinlich mit den Zahlen, ja.
Genau. Und zwar kommen wir von den 5 Milliarden zu Summen, bei denen einem tatsächlich wirklich schwindlig wird. Südkoreas Präsident Lee Jae-myung hat am Montag in einer Fernsehansprache im Beisein der Konzernchefs von Samsung und SK Hynix ein wirklich gigantisches Investitionsprogramm angekündigt. Neue Chipfabriken, KI-Rechenzentren und Robotik sollen entstehen. Und je nachdem, welche Meldung man liest, ist von 450 Milliarden Euro von 880 Milliarden Dollar oder sogar von bis zu 1.300 Milliarden Dollar die Rede. Also insofern, ich bin mir ganz sicher, dass du wieder bestens belesen bist. Was wurde da konkret angekündigt und warum gehen die Zahlen so weit auseinander, beziehungsweise was ist denn die verlässliche und verbindliche Zahl?
Also gibt es mehrere, geht tatsächlich ein bisschen durcheinander, auch deswegen, weil wie jetzt auch hier Euro, Dollar und die Won, also die südkoreanische Währung, immer mal gern durcheinander geschmissen wird. Also der harte Kern, Samsung und SK Hynix, zwei der drei ganz großen Speicherhersteller, ja, neben Micron, wollen oder sollen zusammen 800 Billionen, also 800.000 Milliarden Won, das sind umgerechnet rund 450 Milliarden Euro, also ungefähr das Zehnfache des EU Chips Act 1, in neue Chipfabriken investieren, vor allem im Südwesten des Landes. Jeder von den beiden Konzernen baut demnach mehrere neue Fabs. Nach Medienberichten jeweils 4 bis 5. Also zum Vergleich, wir hatten letzte oder vorletzte Woche EU Chips Act 2 mit dem strategischen Projekt einer Speicherfab, die also ungefähr 40 Milliarden kostet pro Speicherfab. Und hier haben wir dann ja 10 ungefähr. Geht sich aus mit ungefähr 400 Milliarden Euro, 450, sagen die. Erklärtes Ziel der Regierung, die DRAM-Produktionskapazität des Landes innerhalb von 5 Jahren zu verdoppeln. Dazu kommen dann 81 Billionen Won, das habe ich jetzt gar nicht umgerechnet, aber es sind dann 45 Milliarden Euro für ein Packaging-Zentrum und weitere Pakete für KI-Rechenzentren und Robotik. Und die ganze Summe, die 1.300 Milliarden, wohlgemerkt dann Dollar, nicht Euro, entstehen, wenn man die langfristigen Gesamtpläne der Konzerne auf ungefähr 10 Jahre aufaddiert oder aufstapelt, um mein Wort der Woche zu nehmen. SK Hynix alleine hat, und jetzt sind es wieder Won, 1,1 Billionen Won für Fabriken und nochmal 1.000 Billionen für KI-Rechenzentren. Also es ist eine ganze Menge, die wirklich zusammengestapelt wird, verschiedenste Sachen. Kern sind die 450 Milliarden Euro in Speicherchipfabriken.
Ja, und das Spannende ist, dass da eben auch von Clustern und Clusteraufbau die Rede ist. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz erklären und vielleicht auch gleich mal sagen, was das jetzt grundsätzlich für den Speichermarkt bedeutet. Wir wissen ja, die Preise sind hoch. Was heißt das denn grundsätzlich für die Krise auch mit Blick auf Zeithorizonte?
Ja, also erstmal, ja, wie gesagt, das Werk hier hat jetzt gut 3 Jahre gedauert. Das ist dort bei den Werken genauso. Also kurzfristig ändert sich da gar nichts, ne, an den Preisen. Es dauert jetzt 3 Jahre und dann gibt es auch genug Leute, die sagen, naja, dann haben wir wieder zu viel. Muss man mal schauen. Es ist auch wirklich noch die Frage, ob jetzt wirklich alle 4 oder 5 Werke wirklich parallel von beiden Firmen gebaut werden. Also es ist auch noch viel Ankündigung. Trotzdem wichtig. Und nochmal zu den Cluster-Sachen. Erstens entsteht im Südwesten von Südkorea ein komplett neues Cluster. Samsung hat da Gwangju als Standort benannt. Die Region Honam insgesamt ist im Gespräch, wer sich auskennt in Korea. Und SK Hynix hat sich noch Zeit gelassen. Die haben noch nichts benannt, weil die Thematiken Fläche, Strom, Wasser, Fachkräfte, all das, was wir hier auch als Fragen immer kriegen als Silicon Saxony und was sehr gut bewältigt wird hier, natürlich eine Challenge ist, wenn ich 10-mal mehr oder 20-mal mehr investieren möchte. Die Demografie von Südkorea ist noch schlechter als die von Deutschland. Also alle Fragen, die uns gestellt werden als Silicon Saxony, stellen sich dort mal 10 oder mal 20. Die müssen deswegen auch bewusst geografisch diversifizieren, weil die Industrie bisher extrem auf den Großraum Seoul konzentriert ist. Und außerdem gibt es eben dieses Yongjin oder Yongin Cluster schon. Das ist ein bestehendes, was jetzt nochmal beschleunigt wird. Fabriken sollen laut Ankündigung tatsächlich parallel statt nacheinander gebaut werden. Wie gesagt, würde ich mal noch abwarten. Und für die Verfügbarkeit vom Speicher erstmal noch keine Auswirkung. Übrigens am Rande, das ist noch eine Nebennachricht, am Rande läuft in den USA eine Sammelklage gegen Samsung, SK Hynix und Micron wegen angeblich abgestimmter Verknappung von Standard-DRAM. Das ist Stand heute ein Vorwurf, kein Urteil, ja, aber ist eben extrem zyklisch, das Speichergeschäft. Und das heißt sehr hohe Hochs und dann auch wieder tiefe Tiefs unter Umständen.
Das wollte ich gerade sagen. Also das ist natürlich auch ein extremes Risiko, wenn man dort ausbaut. Na, also ich meine, klar, Südkorea ist ein klassischer Speicherstandort, also so im Sinne von Stärken, aber nichtsdestotrotz, wie du schon sagst, ne, hohe Höhen, tiefe Tiefen, also das ist schon auch eine Wette auf die Zukunft.
Definitiv, aber ja, und zwar eine solide, ne? Also wirklich die Verhältnisse sind halt wirklich krass. Also ja. 450 Milliarden zu 45 Gesamtchipsekt.
Ja, und dann kommen wir in der News 3 mal von den ganz großen Summen zu den ganz kleinen Strukturen. Oh, was für eine Überleitung, oder? IBM hat vergangene Woche die nach eigenen Angaben weltweit erste Chip-Technologie unter einem Nanometer vorgestellt. 0,7 Nanometer oder 7 Angströmen. Basierend auf einer neuen Transistorarchitektur namens NanoStack, also passt dann auch ein bisschen zu deinem Wort der Woche, oder sehr gut. Knapp 100 Milliarden Transistoren auf Fingernagelgröße, bis zu 50% mehr Leistung oder 70% höhere Energieeffizienz im Vergleich zum eigenen 2-Nanometer-Chip. Das klingt jetzt, als hätte IBM mal eben die Physik überlistet. Deshalb meine erste Frage, was steckt dahinter und vor allem, auf welcher Stufe steht diese Ankündigung? Ist das jetzt ein Forschungsthema? Kann man da irgendwann in demnächst oder in Bälde irgendwas kaufen? Also schlägt sich das schon in Produkt nieder oder wo steht man da gerade?
Nee, also kaufen kannst du da noch gar nichts, außer eine Lizenz vielleicht. Es ist ein Forschungsergebnis, kein Produkt. Physik überlisten ist quasi Tagesgeschäft von Halbleitertechnologen und Technologinnen. Also auch das ist richtig. Ja, das ist ein Forschungsergebnis und IBM selber spricht von rund 5 Jahren bis zur Produktionsreife. Wir haben das aber mit reingenommen, weil das in der letzten Woche auch nochmal Wellen geschlagen hat mit diesen 7 Angströmen oder 0,7 Nanometer aufgrund der Bezeichnungen, der Knotenbezeichnung, und wollen da nochmal ein paar Sachen ein bisschen auflösen. Wichtig, diese 0,7 Nanometer sind keine physische Strukturgröße mehr, muss man sagen, sondern eine Technologiegeneration. Schreibt IBM sogar selber in der Mitteilung. Haben manche Leute dann noch richtig gesehen, manche sind an der Überschrift hängen geblieben. Diese sogenannten Notnamen, also diese Nanometer, ja, sind die Bezeichnung für die Technologieknoten. Und einfach zu sagen, kleiner ist moderner, ist richtig. Dass kleiner automatisch, dass immer kleiner immer besser ist, ist nicht für alle Bereiche richtig. Also um nochmal Infineon zu nennen, die machen das auf 90 Nanometer, weil für die Leistungselektronik einfach dann irgendwann Schluss ist, physikalisch. Ja, die sind gar nicht in diesem Angströmbereich und sind trotzdem top of the world mit ihrer Produktbereich. Aber für die Logik, also das, was KI Compute macht, sind sie eben immer kleinere. Und IBM ist da, obwohl die selber nicht mehr produzieren, in der Technologieentwicklung tatsächlich schon zum zweiten Mal wieder vorn. NanoStack ist die erste demonstrierte dreidimensionale Nanosheet-Architektur. Fachwelt sagt dazu auch CFET, also da auch nochmal kurzer Exkurs. Die Transistoren, das kleinste Element sozusagen eines Chips, hat verschiedene Bauformen. Also früher war das mal, hieß das Planar, und als wir da so bei 45 Nanometer waren, hat das auch noch was mit den physischen Größenverhältnissen des Transistors zu tun gehabt. Ungefähr bei, man ist jetzt gar nicht ganz genau, aber irgendwo bei 12 oder 16 Nanometer spätestens ist das nur noch Marketingbenamung. Also die Abmessung des Transistors stimmt nicht mehr 1:1 mit der Bezeichnung des Knoten zusammen. Trotzdem bezeichnet man die Knoten immer weiter. Ja, also wir haben jetzt 2 Nanometer, haben wir schon gesagt, und die sind eben jetzt auf 0,7. Es sind aber eben eher Marketing-Etiketten als wirkliche physische Größenordnung. Und ja, hier zum ersten Mal CFET, treue Hörerinnen und Hörer, die dann auch an die Links gucken, haben die Technology Roadmap vom iMac schon mal gesehen, wo das dargestellt wird. Nach Planar kommt FinFET, dann kommt Nanosheet oder Gate All Around, das ist das, was gerade in Produktion ist. Und die nächste Stufe, wie gesagt, Produktion erwartet Ende der Dekade, ist CFET. Und das hat IBM jetzt eben mal demonstriert. Ja, ist noch nicht in der Produktion. Die werden es lizenzieren müssen. Wir haben mal schauen, an wen. Die vorherige haben sie ja zum Beispiel an Rapidus lizenziert.
Ja, also für alle die Hörerinnen und Hörer, die sich immer Technologiethemen wünschen und ein bisschen Technologie-Deep Dives, die sind jetzt voll auf ihre Kosten gekommen.
Ja, war es natürlich, ja.
Aber, und das stand auch in der Meldung, IBM hat dafür jetzt eine High-NA-EUV-Lithografie-Maschine bestellt, oder? Habe ich das richtig gelesen?
Ja, das war in der Meldung, war das unten mit drin, da bin ich auch drüber gestolpert, also hat dann jemand anders geschrieben. Wie beiläufig war das erwähnt, dass sie jetzt auch eine High-NA-EUV haben? Ich meine, so viele von den Maschinen stehen global gar nicht. IBM hat auch eine, dann habe ich nochmal tiefer recherchiert. Also die hatten schon vorher auch Zugang zu einer High-NA-EUV, aber die 0,7 Nanometer sind wohl noch nicht auf High-NA-EUV entstanden, sondern haben sie noch auf einer klassischen EUV gemacht. Aber die haben jetzt auch eine Maschine, ist auch noch so eine Nebenmeldung, dass IBM, ich meine, die kosten 450 Millionen Euro pro Stück, so eine Maschine. Stelle ich mir auch nicht nur aus Spaß auf dem Hof, ne?
Ja, genau. Und du hast jetzt gesagt, die Strukturgrößen sind so ein bisschen Marketingbenamung und eben auch, dass es aktuell noch ein Forschungsthema ist. Ich muss da trotzdem nochmal nachhaken, denn die großen Auftragsfertiger wie TSMC, die forschen ja trotzdem auch an kleineren Strukturgrößen und die hatten jetzt für 2028 1,4 Nanometer angekündigt. Hätte da nach der reinen Logik der Zahlenreihe dann nicht erstmal 10a kommen müssen, bevor jemand 7 Angström ausruft? Oder hat IBM da jetzt, also wenn schon nicht die Physik ausgetrickst, aber dann zumindest mal die Konkurrenz in 7 Meilenstiefeln überholt, also auf Forschungsebene jetzt?
Ja, also das wäre erstmal die naheliegende Erwartung, dass es dort kommt, aber da muss man nochmal in die Benamung reingehen. Es gibt schlicht keine Instanz, die diese Nummerierung ganz hart vorschreibt. Das macht jeder Hersteller letzten Endes selber, ne? Wenn du das als Marketing-Etiketten dir vornimmst. Die A7 sind jetzt eben eine andere Architektur, das CFET. In dem Nanosheet, in der oder Gate All Around, in der vorhergehenden Architektur, ist N2 oder 2N, also 2 Nanometer und dann A14 und A10. Wenn man jetzt mal auf die Hersteller guckt, auf der iMac Roadmap steht die Reihenfolge A14, A10, A7 genauso drin. Ne? Also A dann für Angström und Intel folgt dem zum Beispiel nominell nach 18A und 14A, was also in der 14A ist, glaube ich, sogar schon eine Risikoproduktion, arbeiten sie dann an 10A und 7A. TSMC dagegen springt ein bisschen anders, hat als nächstes A13 und A12 angekündigt. A10 taucht da gar nicht auf. Und IBM macht ja ohnehin keine Produktnotes im Jahresrhythmus, sondern eben diese Forschungsgeneration, 5-Jahres-Abstand, da geben diese Zwischenetiketten dann noch weniger Sinn für die, das dazu. Also viel Marketing, wichtig nochmal, neue Architektur, die haben es demonstriert und es ist eine Sache, die in 4 bis 5 Jahren dann in den Markt kommt, denke ich.
Aber eine letzte Frage habe ich da trotzdem jetzt noch. Du hattest vorhin gesagt, IBM ist selbst hat selbst keine Chipfertigung im großen Stil mehr. Was ist denn jetzt bei sowas das Geschäftsmodell dahinter und was bedeutet das dann auch zum Beispiel für die anderen großen Player, also TSMC, Intel und Samsung und vielleicht auch Rapidus?
Also in dem Bereich ist IBM quasi im Kern ein Forschungshaus oder eine Forschungseinrichtung mit Lizenzmodell. Ja, die forschen in Albany zum Beispiel in New York. Gemeinsam mit Partnern wie LEM oder Tokyo Electron oder Screen und eben auch ASML. Um diese Weltpremiere richtig einzuordnen, kann man nochmal den Blick auf das Gate All Around oder Nanosheet werfen. Da exakt das gleiche Muster. 2021 haben sie das Gate All Around, GAA als Abkürzung, als erster auf 2 Nanometer Niveau demonstriert. Am Markt waren aber andere. Samsung hat 2022 dann als erster GAA ausgeliefert und IBMs Demonstration, was ist es, eine Technologiedemonstration, wurde über eine Lizenz zur Technologiebasis von Rapidus dann gemacht, in Hokkaido. Das läuft dort dann aus. Und die demonstrieren also, dass die Technologie geht und produktisieren das aber nicht, sondern die Währung oder die Monetarisierung ist über eine Lizenzierung. Und genauso muss man das auch lesen. Wird halt spannend, an wen sie lizenzieren. Und ich würde davon ausgehen, dass TSMC und auch Intel und vermutlich auch Samsung parallel auch noch entwickeln. Und wir unter Umständen auch eine andere Benamung dann sehen, aber prinzipiell ist das die Technologie-Roadmap.
Okay, Ja, und dann kommen wir zur ersten Kurznews und damit nochmal zurück zu dem Stichwort oder dem Zitat, was du vorhin von Sachsens Wirtschaftsminister Panther genannt hattest, nämlich den schnelleren Genehmigungsverfahren. Das Bundeswirtschaftsministerium hat am Mittwoch mitgeteilt, dass Deutschland als erster EU-Mitgliedstaat 14 Projekte im Rahmen des neuen Halbleiter-IPCEI, dem IPCEI-AST, also für Advanced Semiconductor Technologies, zur vorbereitenden Prüfung bei der EU-Kommission eingereicht hat. Und der Bund will dafür bis zu 3,8 Milliarden Euro bereitstellen und damit knapp 10 Milliarden Euro an Investitionen allein in Deutschland anstoßen. Ordne das doch mal ein. Also was genau bedeutet jetzt diese vorbereitende Prüfung oder dieser Status und was fehlt da jetzt noch, damit man wirklich sagen kann, okay, da passiert jetzt was und da können dann zum Beispiel auch Projekte genehmigt werden?
Also wichtig ist vor allem erstmal, was noch nicht passiert, leider. Die Pränotifizierung ist ein Verfahrensschritt, ist noch kein Förderbescheid. Geld fließt erst nach der beihilferechtlichen Genehmigung durch die Kommission. Und wenn die Haushaltsmittel stehen, die Haushaltsmittel kommen vom Bund und zum Teil vom Land oder von den Bundesländern. 12 von 16 sind hier mit dabei. Der Schritt ist trotzdem wichtig, dass IPCEI übrigens steht für Important Project of Common European Interest. Manche sagen IPCEI, manche sagen IPCEI, wie auch immer. Ist der Nachfolger des IPCEI MECT, hast du schon gesagt, Microelectronic Communication Technologies. Das dritte für Mikroelektronik. Und übrigens wurde auch die Smart Power Fab aus dem IPCEI 2, also Microelectronic CT, mitgefördert. Schließt sich der Kreis zur ersten. Diesmal geht es um Advanced Semiconductor Technologies, das heißt ganze Bandbreite, hochinnovative KI-Chips, Photonik, Chiplet, Hetero-Integration, Materialien, Anlagen, wirklich buntes Portfolio. 35 Projekte stehen auf der Website vom BMWE. 14 davon sind eingereicht bei der Kommission zur Pränotifizierung. Wenn die Kommission pränotifiziert, kann die Bundesregierung einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn aussprechen. Dann kann man auf eigenes Risiko anfangen zu bauen, hat Infineon auch so gemacht. Und später muss die Kommission dann komplett die Förderung genehmigen, also beihilferechtliche Genehmigung. Dann gibt es den formalen Förderbescheid auch von der Bundesregierung. Das Ganze geht hoffentlich schneller, als das beim allerersten IPCEI gedauert hat. Da hat dieser ganze Prozess ungefähr 4 Jahre gedauert. Insgesamt sind 17 Nationen beteiligt, und also 17 EU-Staaten, weil diese Projekte auch sogenannte Spillover-Effekte haben müssen, also in andere Länder wirken müssen oder innerhalb Europas eine Ausstrahlung haben müssen. 17 EU-Staaten sind dabei. Deutschland, Niederlande und Frankreich koordinieren. Und Deutschland hat eben als erster jetzt einen Stapel von Projekten eingereicht. Das ist gut. Auch ein bewusstes Signal. Jetzt liegt der Ball in Brüssel. Habe ich auch heute nochmal gehört. Jetzt muss man quasi auch Druck machen auf die EU-Kommission, dass die Forderung oder die Ambition, die im Chipset 2 steht, Genehmigungsverfahren schneller machen, können sie jetzt zeigen in dem IPCEI, ob sie es umsetzen können. Genau das setzt eben auch Panthers Kritik an, haben wir schon gesagt. Also Panther, der Wirtschaftsminister aus Sachsen, beim letzten Mal hat die Beihilfeprüfung Jahre gedauert. Und ob das diesmal schneller geht, ist der eigentliche Test, eben auch für die Glaubwürdigkeit eines Chipset 2.
Ja, in der zweiten Kurznews kommen wir nochmal zu KI-Chips zurück. Das kalifornische Startup Edged ist am Dienstag offiziell aus dem Stealth-Modus gekommen, also der Phase, in der ein Unternehmen bewusst möglichst wenig über sein Produkt, seine Technologie oder sogar seine Existenz öffentlich macht. Und das mit beeindruckenden Zahlen, 800 Millionen Dollar eingesammeltes Kapital, eine Bewertung von rund 5 Milliarden Dollar und nach eigenen Angaben bereits 1 Milliarde Dollar an Aufträgen. Der Chip, der von dem Startup gefertigt wird, heißt Sohu, wird bei TSMC in einem 4-Nanometer-Prozess gefertigt und soll, so das Versprechen, bis zu 160 NVIDIA H100 GPUs durch einen einzigen Server ersetzen. Was ist da dran?
Einiges offensichtlich, denn die haben nicht nur die 5 Milliarden Bewertung, sondern auch 800 Millionen an VC eingesammelt. Als Startup, von denen man bis vor 14 Tagen noch nichts gehört hat. Haben aber eben das geschafft, nicht nur einen Chip auszutapen, sondern daraus ein System zu bauen. Und so ähnlich wie SpinCloud es auch gemacht hat. Nicht bloß eine PowerPoint, sondern ein Chip, auch nicht nur ein Chip, sondern ein ganzes System daraus bauen. Das System wird gerade getestet. Aber die sind eben schon ja finanziell ein bisschen anders aufgestellt mit 800 Millionen VC und 1 Milliarde an Kundenaufträgen. Inhaltlich ist es die radikalste Form eines Trends, was wir schon ein paar Mal gesagt haben in den letzten Wochen, auch bei letzte Woche erst bei Jalapeno von OpenAI, also dem Chip, Spezialisierung auf die Inferenz, also nur noch das Ausführen von Modellen, weil dort mehr Rechenvolumen anfällt mittlerweile. Edge geht noch einen Schritt weiter. Soho ist also nicht nur kein programmierbarer Beschleuniger, sondern gießt die ganze Transformer-Architektur direkt ins Silizium. Das haben wir auch schon mal besprochen vor, ich weiß nicht, wie viele Wochen. Die hatten aber ein damals relativ veraltetes Modell in Silizium gegossen. Haben gesagt, für gewisse Anwendungen, Werbes etc. ist das einfach die radikalste Form der Effizienz. Die machen das tatsächlich für das Computing von den großen Modellen. Also die Gründer haben erstmal die Analogie zum Bitcoin-Mining, die damals die GPUs binnen Monaten verdrängt haben. Hat man auch gesagt, wir designen Chips nur fürs Bitcoin-Mining. Hier ist es eine Alles-oder-Nichts-Wette. Die sagen das auch so. Bleiben die Transformer-Modelle, also die Modelle, die AI-Modelle, wie sie jetzt sind, dominant, dann ist das Geschäftsmodell riesengroß. Gibt es eine andere Architektur, und zwar nicht Architektur von den Chips, sondern wie die KI-Modelle geschrieben werden, dann sind die Chips wertlos. Und ja, zur Einordnung, alle Leistungsangaben sind bisher Eigenangaben. Unabhängige Benchmarks gibt es noch nicht. Die ersten Racks sollen im Sommer zu Kunden gehen. Was halt interessant ist, ist, wer investiert. Neben Peter Thiel auch Quant Trader, Jane Street. Die kaufen keine Show, die kaufen keine PowerPoint, die rechnen nach. Und eine TSMC-nahe Venture-Gesellschaft ist auch dabei. Das ersetzt keine Benchmarks, aber es zeigt, dass Leute mit Rechenbedarf und Fertigungseinblick die These oder das Wertversprechen von denen ernst nehmen. Also super spannendes Startup, muss man mal gucken, wie das weitergeht. Aber Nvidia-Konkurrenz sagt man öfter, ne? Aber die werden das auch nie alles wegnehmen von denen. Aber wenn das funktioniert, ist das eine super Firma. Den wirklich ganz harten Proof muss man mal noch abwarten. Aber lohnt sich es anzugucken. Edged heißt das Startup.
Ja, und weil du SpinCloud angesprochen hast, auf jeden Fall ein Fördervolumen oder ein Finanzierungsvolumen, was die sich gewünscht hätten. Und die haben ja auch schon, also die sind ja auch im Inferenzbereich aktiv und die haben ja auch schon Produkte. Also da einfach, ja, der Unterschied zwischen europäischen oder einem deutschen Startup und einem amerikanischen oder?
Ja, der Alex Bresk sagt das manchmal in dieser Startup-Runde, wenn du als Investor setzt du entweder auf das Pferd, auf den Reiter oder darauf, dass Reitsport sich entwickelt.
Ah.
Na, jetzt in dem Dings ist quasi, dass Reitsport sich entwickelt, ist, dass Inferenz wirklich wird, auf alle Fälle. Das Pferd ist ein eigens designter Inferenzchip, gibt es auch schon mehrere. Und der Reiter ist halt auch noch wichtig. Ich habe mich jetzt gar nicht mit dem Team dort befasst, wer das ist. Aber es ist natürlich am Ende eine Kombination von allen dreien. Und ja, und dann sehen wir halt wieder, in den USA ist einfach mehr Geld da, mehr VC da, die sind da offener. Die Verhältnisse sind halt krass. Ja? 800 Millionen ist ganz gut aufeinander gestapelt, um das auch mal zu nennen.
Die dritte Kurznews heute ist ein kleiner Nachtrag von letzter Woche oder kein Nachtrag, sondern eigentlich eine Versprechenseinlösung, denn wir hatten ja gesagt, am 25. und 26. Juni fand in Washington der Paxilica-Gipfel statt und wir hatten in der letzten Folge über die Beitritte der Niederlande, Deutschlands, Griechenlands und der EU als Gesamtes gesprochen und du hattest ja gesagt, mal gucken, wer beim Summit noch so dazukommt. Also würden wir das jetzt natürlich unbedingt einlösen, dieses Versprechen. Wer ist denn dazugekommen? Und du hattest ja letzte Woche so einen ganz kleinen kritischen Unterton auch für diese Beitrittsgespräche. Wie siehst du das jetzt mit dem, was du nach dem Gipfel da weißt?
Also nach wie vor ist das eine quasi eine außenpolitische oder eine diplomatische Initiative. Zumindest wird das ganz offensichtlich immer noch aus der EU-Sicht so gesehen, gemessen an der Kommunikation, die dazu erfolgt oder eben auch nicht erfolgt. Aber nochmal Chronistenpflicht, Einordnung. 10 neue Unterzeichner, damit gibt es jetzt 24. Neben den 4, über die wir gesprochen haben, sind das Argentinien und Kasachstan. Die waren also letzte Woche schon auf der Erwartungsliste. Und Chile, Costa Rica, El Salvador und Panama. Italien hat nicht unterzeichnet, will aber nach eigener Aussage zeitnah noch beitreten. Taiwan war als Teilnehmer ohne Unterschrift dabei. Ich glaube auch schon beim allerersten Summit letztes Jahr. Und Frankreich hatte wohl den EU-Beitritt erst blockiert, aber am 8. Juni haben die Mitgliedstaaten dann zugestimmt. Es wird ein bisschen konkreter tatsächlich. Neben der Deklaration gibt es ein Joint Statement on AI Opportunity mit 35 Staaten. Ein Pilotprojekt für eine Logistik- und Zollplattform. Start mit Panama. Und eine Ausbildungsinitiative namens Foundry School mit Stanford. Ich habe übrigens auf LinkedIn auch eine super Karte gefunden. Mal sehen, ob wir die noch mit verlinken können. Silicon Islands, also nicht Silicon Island, das ist die Strategie von Irland, sondern Silicon Islands. Das sind Malaysia etc. Inselstaaten dort, die unter Pax Silica sich auch Sachen erhoffen. Also auch spannend. Bindend ist weiter nichts und ja, die Feststellung von letzter Woche bleibt bestehen. Die deutsche Unterzeichnung ist mittlerweile über das US-Außenministerium offiziell dokumentiert. LinkedIn-Accounts der Deutschen Botschaft, Facebook-Account der Deutschen Botschaft in Washington haben es auch alle gemacht. Aber von der Bundesregierung selber habe ich weiterhin keine aktive Kommunikation dazu gefunden. Die USA feiern den Beitritt von allen. Berlin schweigt dazu noch relativ, zumindest in Berlin selber. Ist ja auch eine Aussage. Wie gesagt, ist eine diplomatische Initiative, aber lohnt sich das weiter im Auge zu behalten.
Und sonst so? Elon Musks TerraFab hat seinen ersten öffentlich bekannten Führungsneuzugang. Gary Zhang, fast 18 Jahre bei Intel und zuletzt als Factory Manager in Arizona für den Hochlauf der 18A-Fertigung mitverantwortlich, ist laut LinkedIn seit Juni als Director TerraFab bei Tesla in Austin tätig. Nach der Anysphere-Übernahme, über die wir vor 2 Wochen gesprochen haben, ist das ein weiterer Baustein in Musks vertikaler Integrationsstrategie. Trotzdem befindet sich das Projekt weiterhin in einem sehr frühen Stadium. Und dann, Frank, das ist jetzt etwas ungewöhnlich für uns sonst so. Hattest du noch einen Link zur EU Semiconductor Geopolitical Risk Survey oder zu dem Survey, einem Policy Paper, reingestellt? Du hast es dir kurz angeguckt, es ist nämlich heute erst rausgekommen. Willst du dazu noch was sagen?
Ja, das haben wir jetzt nicht geschafft, das in aller Ausführlichkeit vorzubereiten, deswegen nur bei uns sonst so. Wir verlinken es mit. Es ist ein Outlook für 2026, 2031, eine Auswertung, eine Umfrage zu geopolitischen Risiken unter 55 Expertinnen und Experten der europäischen Halbleiterindustrie vom Projekt Chip Diplo Policy Paper. Lohnt sich mal einen Blick reinzuwerfen. Es ist kein extrem rosiges oder optimistisches Bild für die nächsten 5 Jahre, kann man schon mal dazu sagen. Wir verlinken es mal mit. Wenn da Fragen sind, gerne nochmal uns schreiben, dann besprechen wir es vielleicht auch nochmal ausführlicher. Ansonsten hier nur in aller Kürze, damit wir nicht noch mehr Minuten übereinander stapeln in unserem Podcast. Wir sind schon wieder ganz schön lang.
Ja, und dann gucken wir wie immer noch ganz kurz auf die nächste Woche. Was steht in deinem Kalender, Frank?
Ich bin am Montag in München zum Bayerischen Halbleiterkongress. Es ist der 5., glaube ich schon. Freue mich drauf, mich dort mit den anderen Kollegen und Kolleginnen auszutauschen. Am Dienstag haben wir auch Silicon Europe-Treffen in München. Und dann ist nochmal Brüssel. Mal sehen, ob wir darüber doch dürfen wir, glaube ich, was sagen. Dann Chip Diplo macht da eine Konferenz am Donnerstag. Und dann schauen wir mal, wie wir darüber berichten, denn du hast nächste Woche Urlaub.
Ich wollte gerade sagen, wir ist relativ, denn wir machen auf jeden Fall in der nächsten Woche eine Woche Pause mit What's Chippening. Und wir versuchen aber mit quasi Gästen dann den Sommer zu überbrücken, denn nicht nur ich bin im Urlaub, sondern Frank ist auch nochmal im Urlaub. Da könnt ihr euch einfach überraschen lassen. Wir gucken mal, wie das wird. Also am 23. Juli gibt es auf jeden Fall wieder eine Folge. Gucken wir mal, wie es mit dem 16. wird. Das fügt sich gerade alles noch so ein bisschen zusammen.
Genau, also müsst ihr mal eine Woche ohne uns auskommen. Das schafft ihr. Ansonsten schickt gern Fragen, die wir dann aufarbeiten können.
Genau, das war's für diese Folge von What's Chippening. Ich wollte gerade sagen, schon wieder, aber das lasse ich diesmal. Wenn wir was besser machen können, schreibt uns gern an redaktion@silicon-saxony.de. Und ansonsten, wie immer, wir freuen uns nicht nur über jedes positive Feedback, sondern freuen uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt in eurem Netzwerk, einzelne Folgen oder den gesamten Podcast, damit wir mit unseren Inhalten noch mehr Hörerinnen und Hörer, die sich für die Halbleiterwelt interessieren, erreichen können. Und ja, dann Frank, vielen Dank für die Vorbereitung, wie immer an dich. Vielen Dank an Matthias für die Post-Production. Und dann würde ich sagen, ciao, ciao, bis in spätestens 3 Wochen.
Genau, ich schließe mich an, auch an dich wieder. Danke für die Vorbereitung, danke an Matthias, danke an alle Hörerinnen und Hörer, auch im Vorab für Feedback. Und ja, dann bis demnächst. Ciao, ciao.
Bis dann, ciao, ciao.